Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und tantrischer Escort-Callboy. Und heute habe ich eine Premiere. Ich habe zum ersten Mal einen Herren zu Gast als Interviewgast und bei mir sitzt hier heute im Podcast und beim Podcast-Clan Michael Heidenreich. Grüß dich, Michael.
Hallo, Sinan. Danke, dass ich hier sein darf.
Na, wir bedanken uns echt, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, liebe Hörerinnen, Hörer, Hörers da draußen, ich habe euch eine zweite sexy Stimme hier heute besorgt. Ich mir dachte, ich bekomme immer so viel Lob, dass ihr mir so gern zuhört. Da knall ich euch heute das Doppelpack rein. Und Michael klingt nicht nur total beruhigend und stark und cool, sondern er arbeitet auch beruhigend. Michael ist therapeutischer Masseur für Körperarbeit, aber auch für De-Armoring und eine ganze Litanei an tollen Sachen. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie ich ihn vorstellen soll. Ich habe gerade alles wieder vergessen. Michael, in deinen Worten, weil du kannst das natürlich, wie ist deine professionelle Berufsbezeichnung?
Ja, ich bin Masseur, Embodiment Coach und arbeite mit Menschen auf verschiedensten Ebenen, die sie näher bringen zum Körper, zu sich selbst, zu innerer Ruhe und da vielleicht Aufschluss geben darüber, wer sie wirklich sind und was in ihnen passiert.
Sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt haben wir gerade noch gesprochen, hier bevor die Aufzeichnung begann. Du hast eine Zeit lang in Australien gelebt.
Genau.
Und ja, da hast du mit deiner Arbeit ganz viel, also wirklich 50-50 mit Frauen wie auch Männern gearbeitet. Jetzt lebst du mittlerweile wieder in Deutschland, im baden-württembergische, schwäbische Raum, ne?
Ja, Freile.
Ja, Freile. Das heißt, du hast einen Bausparvertrag.
Das soll dann nur sich freuen.
Ja. Auf jeden Fall, du arbeitest jetzt in Deutschland, hast immer noch ein Drittel deiner Klientinnen und Klienten sind Männer.
Genau, ja.
Weswegen du für das heutige Thema einfach der perfekte Gast bist. Und wir reden heute einfach wirklich über Männer und zwar über nicht alle Männer. Ihr da draußen, die ihr das hört, ihr seid sicher auf Social Media schon oft genug unterwegs gewesen, in irgendwelchen Diskussionen, Themen, alles Mögliche um toxische Maskulinität, um die berühmten Männers und diese Proleten und Übergriffigen und weiß der Geil, ich möchte jetzt nicht alle negativen Beispiele aufzählen. Und dann gibt es da immer wieder den ein oder anderen Menschen, der drunter kommentiert, ja, aber nicht alle Männer sind so. Und das ist so ein Satz, der stößt sauer auf. Der tut weh und man fühlt sich in dieser Diskussion als Frau oft nicht gesehen, wenn da einer daherkommt und sagt, ja, aber wir sind nicht alle so. Man glaubt dann schnell mal, okay, der hat die Diskussion verpasst, der weiß nicht, was das Thema ist, der will einfach nur jetzt quasi Männer verteidigen. Nein, das ist leider nicht immer der Fall, meine lieben Damen da draußen, speziell sage ich jetzt. Es gibt sie tatsächlich und sie sind gar nicht so wenige da draußen, die eben nicht so sind, sich aber in solchen Diskussionen natürlich mit über denselben Kamm geschert fühlen. Und Michael schrieb mich nach einer meiner üblichen Schimpftiraden, schrieb er mich an, so du Sinan, ich verstehe ja, warum du über die Männer da auf Threads so schimpfst und das, was die schreiben, ist auch wirklich ekelhaft. Aber denkst du manchmal, dass sich bei deinem Content eben andere Männer vielleicht nicht gesehen fühlen? Und da dachte ich, weißt du was, Michael, erzähl uns mal, wie sind deine Erfahrungen mit Männern in deiner Arbeit des emotionalen Öffnens?
Mhm. Ja, danke, Sinan. Hast du auch schön erklärt, wie wir uns hier getroffen haben zu diesem Thema. Ihr wisst ja vielleicht alle, dass das Gehirn so aufgebaut ist, evolutionär bedingt, dass wir uns an schlechte Erfahrungen besser erinnern als an gute. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal überlegst, wie oft du irgendwann mal im Restaurant warst, das war einfach furchtbar, dann fällt dir das sofort ein. Wenn ich dich jetzt frage, du bist im Restaurant und wie oft warst du denn super, kannst du es nicht genau sagen, weil das hat einfach geklappt und es passt so. Es ist für uns einfach wichtig, dass uns negative Ereignisse besser im Kopf bleiben. Und genauso fällt es eben auch der Gesellschaft dann mehr auf, wie viele schlimme, krasse, negative Sachen passieren, was Männer anrichten, was ihnen vorgeworfen wird und auch dann auch zu Recht. Aber das ist halt dann einfach ein kleiner Teil, der so einen großen Einfluss hat auf den Ruf. Das dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Und was ich halt hier sehe, ist, es gibt da zwei Möglichkeiten, die Sache anzusehen, ne? Es ist, man kann Männer und Frauen als Kollektiv sehen. Man kann auch einfach mal rausfeuern und weil es einfach gesund ist und sagen, okay, hey, das wurde verbrochen, das wurde verbrochen, das wurde verbrochen, das wurde verbrochen. Und das soll man bitte auch machen, weil es wichtig ist, dass Männer und Frauen als individuell dem Kollektiv gegenüber auch einfach mal abfeuern dürfen. Hey, das darf so nicht sein. Das ist kriminell, das ist bösartig und ich möchte das nicht mehr und damit einfach ein Stoppzeichen setzen. Bitte, ja, das muss kommuniziert werden. Was ich hier aber bei Männern merke, ist, dass das Individuum untergeht mit dieser kollektiven Zielscheibe und dass das Individuum in seinem Struggle nicht gesehen wird und wie viele Männer wirklich ihr Bestes geben für ihr Umfeld, für ihre Mitmenschen, für ihr in auf der Arbeit, für die Familie, mit den Geschwistern, mit den Eltern und es fällt nicht auf. Es fällt einfach nicht auf. Und wenn dann diese Menschen dadurch einfach in die Isolation kommen, in ein Gefühl von Schwäche und Abweisung, weil sie sich vielleicht auch selbst zu sehr mit dem Kollektiv identifizieren und deswegen schlechtes Gewissen haben und sich nicht mal trauen zu sagen, hey, ich bin anders, es ist ja, merke ich einfach, was das mit den Leuten macht, wie sie einfach kämpfen jeden Tag. Und sich dabei nicht gesehen fühlen. Ergibt es Sinn?
Gibt absolut Sinn. Mir fällt da aber sofort etwas ein, weil du gerade gesagt hast, dass sie anders sind. Das ist allerdings jetzt eine Aussage, wo ich sage, ich kann verstehen, dass jeder Mann sich davor scheut, diesen Satz zu verwenden. Jeder. Denn das ko besagte Kollektiv, inklusive sämtlicher I Idioten da draußen, sämtlicher Penner, die Frauen schlecht behandeln, sämtlicher möchte gern Bad Boys, die bewusst einen auf Arschloch machen, nutzen diesen Satz. Die sagen alle, ja, ich bin nicht wie die anderen. Der fällt so unglaublich oft wie Guten Morgen. Ich glaube, Männer sagen öfter, ich bin nicht wie die anderen, als sie Guten Morgen sagen in ihrem Leben. Ja?
Bye.
Und da kann ich dann verstehen, wenn ein ganz normaler Dude von nebenan, der jetzt gerne seine Nachbarin ansprechen möchte, der kann halt nicht sagen, hey, ja, ich bin nicht wie die anderen, weil das sagen alle und gerade die anderen sagen das. Und was ich aus unserem kurzen Chatverlauf auch noch habe, du meintest ja auch, dass im speziellen Bereich Dating dieses Frauen ansprechen, auf sie zugehen, sich ihnen präsentieren und öffnen, würde Männern aufgrund dieser Kollektivschuld der Männlichkeit extra schwer fallen. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ich habe zu wenig männliche Kunden. Was für Geschichten erzählen Sie dir da?
Das waren jetzt weniger persönliche Geschichten, die ich erzählt bekommen habe, aber ich bin da selber in vielen Podcasts unterwegs, wo eben über das Thema gesprochen wird. Und zwar geht es einfach darum, dass eben gerade eben im Bereich der Medizin und wenn es um psychische Krankheiten geht, um die mentale Gesundheit der Männer einfach auffällt, dass eben mehr und mehr Männer weniger und weniger Sex haben. Dass sie unter Depressionen leiden, dass sie einsam sind. Und das hatte ich damit da vermerkt, weil es einfach damit zu tun hat, auch dass sich hier unsere ganze Dating-Dynamik komplett geändert hat. Das heißt, man geht weniger direkt auf Menschen oder hier in diesem Fall auf Frauen vielleicht zu. Man hat weniger Interaktion im Alltag. Es läuft alles noch elektronisch ab. So. Und wenn es eben über Apps läuft, dann hast du halt einfach keinen natürlichen Fluss mehr, sondern wissen wir alles in Algorithmen. Diese Algorithmen haben dann eben diesen Einfluss, dass ja selektiert werden kann, was sollen die Frauen sehen? So, und wir möchten ja, dass als Hersteller dieser App, dass Frauen ja dranbleiben, und da muss man das auch so ein bisschen entertainen. Das heißt, dass, weil Frauen sind wichtiger hier als Männer, weil je mehr Frauen da sind, umso mehr zieht es dann die Männer nach. Das ist ja so eine allgemeine Dynamik, auch bei diesen Algorithmen.
Frauen kriegen ja auf so Dating-Apps auch immer alles kostenlos, wofür Männer zahlen müssen.
Habe ich auch davon gehört, genau, ja, genau, wurde mir auch gesagt. Oder teilweise auch einfach zum halben Preis und was ich was alles und so, ja. Und eben geht es dann darum, dass eben Frauen in den Dating-Apps die Top 10 serviert werden. Also die Männer, die eh schon die meisten Likes haben, die werden auch den Frauen einfach in Reihe immer wieder gezeigt, damit die dranbleiben. Das sagt man ja, sind ja nur 10%, aber bei ein paar Millionen sind es halt Tausende von Menschen. So, bis du durch die das mal durch bist, dauert es ewig. Ich glaube, Frauen müssten dann den ganzen Tag swipen, bis man bei Tausenden von Männern durch ist. Und man kommt nie durch diese oberen 10% durch. Heißt, die ganzen anderen 90% werden isoliert, bekommen keine Matches, haben, ich habe es auch nochmal nachgelesen, einfach ganz arg viel mit Abweisung und Ghosting zu tun. Kriegen Komplexe davon, denken, was mache ich falsch und warum, dann kommt halt wieder die Grundfrage, ich bin als Mann nicht gut genug, woran liegt's? Ja.
Witzig, dass du gerade dieses Beispiel gerade genommen hast. Ich erinnere mich an eine Serienepisode aus The Big Bang Theory. Hast du die gesehen?
Nur stellenweise.
Nur stellen wir, da gibt es auf jeden Fall eine Episode, wo Rajesh und Stewart beschließen, sie wollen jetzt das Dating vereinfachen und installieren sich so eine App und machen so ein Dating-Profil, weil rausgehen und Frauen kennenlernen, diese Abweisung direkt ins Gesicht, das tut immer so weh. Sie wollen es jetzt anonym machen und schicken ihr Profil raus an Millionen von Frauen in Kalifornien, da quasi Pasadena, Kalifornien. Und was ist? Sie erstellen ein Profil und nichts. Nicht mal Klicks, keine Swipes, kein gar nichts, null. Und dann sitzen sie da und dann fällt ein Begriff, Soul Crushing. Das ist seelenzerschmetternd. Quasi zu wissen, da sind Millionen Frauen auf dieser Seite. Und nicht ein einziger Klick. Und das passt gerade diese Serienszene und wie die beiden das beschreiben, dieses Seelenzermürbende, passt gerade wie die Faust aufs Auge auf das, was du gerade erzählt hast. Und ich kann da ein eigenes Lied singen. Ich meine, ich bin auch auf diesen Dating-Apps. Ich bin da so halb privat, halb beruflich. Ich bin einfach da.
Kenne ich ja.
Und ich swipe viel. Ich swipe verdammt viel. Und viele meiner Followerinnen und Followers werden jetzt sagen, ja, du bist halt ein fescher Kerl und du kannst dich ausdrücken und mit deinem beruflichen Hintergrund, da musst du doch dich quasi vor Matches wehren. Hey, nee. Also wenn ich mal wieder ein Match bekomme, ist bei mir Feierstimmung hoch 10, weil ich krieg keine. Ich gehöre nicht zu diesen 10%. Ich seh nicht aus wie Chris Hemsworth. Ich bin nicht so gebildet wie manche Leute. Ich bin einfach nur ein Dude. Hier sind übrigens zwei Chatnachrichten. Einmal möchte jemand revidieren. Nicht alle Frauen denken so, dass man sich nicht gesehen fühlt. Ich weiß, nicht alle Männer sind so. Nächste Nachricht. Ich stelle es mir ähnlich seelenzermürbend vor wie für die Frauen, einfach auf eine andere Art. Jetzt hat Michael aber was angesprochen. Die Psychohygiene oder die psychischen Belastungen von Männern. Und es gibt im Internet zum Glück aktuell eine große Bewegung, habe ich in den letzten 4, 5 Jahren auch so mitbekommen, wo stark advokiert wird für Männer, steht zu eurer Überlastung, steht zu eurem Schmerz und dass auch ihr mal nicht könnt. Weil uns Männern wird ja quasi eingetrichtert, wir müssen immer stark sein und wie heißt es so schön? Echte Krieger weinen nicht. Michael, was ist dein Take dazu?
Es ist einfach unglaublich, ja. Ich möchte auch gerne nochmal auf diese Nachricht eingehen, ganz kurz wegen dem, ja, wie seelenzermürbend das für Frauen ist, weil ja natürlich durch die Selektion, die eben diese oberen 10% haben, sie natürlich wissen, wie disposable, ne, alles diese Wegwerfgesellschaft beim Swipen alles ist. Und die Frauen dann natürlich nicht vielleicht so ethisch und korrekt behandeln, wie wir das vielleicht machen würden. Ne? Und was daraus eben wieder entsteht, ist dann halt, ja, es ist sehr zermürbend auch für die Frauen, weil sie denken, ja, gibt es denn eigentlich nur noch Arschlöcher?
Ah ja, der Satz fällt oft. Der Satz fällt
Richtig.
oft.
Und deswegen, ja, weil die anderen 90% nicht gesehen werden. Und das ist das Traurige an der Sache. Ja. Sorry, zu deiner Frage gerade eben.
Und wenn sich dann jemand von den 90% doch durchschummelt, dann wird aber vom Arschloch ausgegangen, weil man hat es ja von den anderen nicht anders gelernt, ne?
Richtig, ganz genau. Ne?
Und meine Frage an dich, wie nimmst du das wahr, dieses ein echter Indianer kennt keinen Schmerz, Krieger weinen nicht, und quasi, dass uns Männern halt von klein auf eingetrichtert wurde, wir haben immer stark zu sein, und aktuell diese doch vorhandene Bewegung, dass Männer steht zu eurem Schmerz und dass auch ihr mal absolut überlastet seid.
Ja. Also erstmal bin ich glücklicherweise anders aufgewachsen. Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. Ich bin von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen worden, genau. Und deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, deswegen kann ich da nur schätzen, wie es als in der Kindheit läuft. Aber ich glaube, dass vielleicht vieles von diesem Denken von den Vätern eventuell kommt, die es von ihren Vätern haben und die von ihren Vätern und die von ihren Vätern. Meine Mutter hat nie gesagt, ich darf keine Gefühle zeigen. Ganz im Gegenteil, wir kommen auch aus einer halb deutschen, halb mediterranen Familie. Die war eh immer sehr emotional. Ich bin Emotionen gewohnt. Dann bin ich aber raus in die Welt und habe dann schon gemerkt, ich bin da vielleicht ein bisschen anders als die anderen. Ich zeige da vielleicht ein bisschen mehr und habe erst mit den Jahren gemerkt, wie schwer das anderen um mich herum überhaupt fällt. Und dann war ich auch teilweise schockiert, weil diese Sachen, die du eben gerade gesagt hast, die kenne ich halt aus der Kindheit nicht. Und ich musste lernen, dass die Welt da eine ganz krasse Verhärtung hat. Und jetzt sehe ich eben, ja, wie viele, auch gerade über meine Klientinnen, wie viele erzählen, ja, mein Mann kommt nicht aus sich raus und ich schaffe es nicht, ihn zu öffnen. Und er will auch nicht zu dir, weil es zu viel Risiko und braucht man, oder man braucht das ja alles nicht. Und warum denn groß mit Emotionen zu tun haben, das ist doch alles Zeitverschwendung, ich will doch hier was schaffen und das und das und das. So lerne ich das kennen. So lerne ich das kennen. Und es gibt halt natürlich jetzt schon eine Bewegung auch hier, ne? Yoga, Spiritualität, Seminare, Selbstfindung, wo es ein bisschen fruchtet, aber wir wissen ja alle, das ist eine der größten gesellschaftlichen Krankheiten, die wir haben, ist die Verhärtung des Mannes.
Hier steht jetzt auch im Chat zwei Nachrichten wieder. Kann es mir vorstellen, dass Männer da doppelt unter Druck stehen? Und im nächsten steht, auch den Männern tut das Patriarchat nicht gut. Deswegen ist Feminismus für alle wichtig. Und da wären wir bei diesem, du hast es jetzt quasi mit dem Beispiel des Alleinerzogen von einer Mutter. Du hattest also wie sagt man, eine Matriarchin zu Hause. Du hattest deine Mutter als das Vorbild, nicht nur im Haushalt, sondern auch als emotionales Vorbild, als Rückhalt, als die Person, die du zu jedem Thema zu Rate zogst. Also daher der Zugang der offenen Gefühle plus der doch mediterrane oder der südliche Touch, der vielleicht ein bisschen mehr Feuer und Temperament auch in die Emotionen reinbringt. Ich hatte jetzt auch das Glück, dass mein Vater eigentlich, obwohl selbst eher ein Mensch, der seine Gefühle zurückhält, mein Vater uns nie irgendwie blöd angemacht hat, wenn wir Jungs und ich hatte einen Bruder, wenn wir Gefühle zeigten. Im Gegenteil, er hörte sich das alles an, auch wenn er damit selbst nicht weiß Gott wie umgehen konnte. Aber wir haben nie von ihm gehört, quasi, dass das irgendwie unmännlich sei. So, hier die Chatnachricht, dass der Feminismus wichtig wäre. Ja, ich denke auch, dass uns allen ein weicherer Zugang, ich will es gar nicht sagen weiblich, weil es klingt ja schon wieder falsch, ein weicherer Zugang zu uns selbst, sehr viel von diesem Druck nehmen könnte. Und Michael, wenn du jetzt mit Männern arbeitest und du machst ja De-Armoring, was ja im Deutschen besetzt eine Entpanzerung ist. Und die wichtigste Entpanzerung, die wir haben, ist die des Körpers und der Lasten des Drucks, die wir uns selbst machen. Und da kommen ja vermutlich auch ganz viele Emotionen hoch. Wenn du jetzt mal reflektierst, Männer versus Frauen, ich weiß, ich will das jetzt nicht wie ein Versus stehen lassen, aber wie wirkt sich die Armoring auf Männer aus?
Das Schöne ist, dass es sich eigentlich auf Männer und Frauen gleich auswirkt, ich eventuell nur anders arbeite, weil eben die Zugänge natürlich anders sind. Wobei ich aber auch damit aufräumen möchte, viele denken ja, bei Männern ist es schwer, bei Frauen ist es leicht. Also das sagt nicht, dass du das denkst, ich sage einfach nur, das sagen viele. Und wenn man aber auch mit dem weiblichen Körper viele Jahre arbeitet, dann weiß man, dass es da einfach enorme Unterschiede gibt zwischen Frauen, die einfach komplett geöffnet sind und Frauen, die, da kannst du machen, was du willst, du kommst da nicht durch. Und bei Männern ist es genauso. Und bei Männern ist es sogar manchmal überraschend gewesen, wie offen die teilweise sind, weil die zu mir kommen, einfach diesen tiefen Ruf in sich spüren, ich möchte das so nicht mehr, ich möchte raus aus dieser Verhärtung, ich möchte raus aus dem Automatismus, raus aus dem, die ganze Zeit mit dem Kopf durch die Wand, raus aus dem, die ganze Zeit für alles verantwortlich zu sein. Und die sind dann hier und klar strugglen die mit ihren Schichten, mit ihren Glaubenssätzen, mit alledem, was sie erlebt haben. Aber es ist unglaublich, was passiert teilweise. Und alles nur durch ein bisschen, ja, eben Druckmassage, Atmung, Handhalten, was es eben gerade braucht. Und dabei, ja, da fällt mir einfach auf, da ist eine Riesenwunde da draußen, die einfach behandelt werden möchte. Die Männer möchten in ihrem Leiden auch gesehen werden. Mit dem schlechten Gewissen, das sie haben als Kollektiv, muss beides einfach immer genannt werden. Zum einen, ja, da es wurde viel verbrochen in den letzten paar hunderttausend Jahren, aber paar hundert oder tausend Jahren. Aber ja, da ist einfach ein Hilfeschrei auch unter den Männern, der nicht gehört wird. Zum einen, weil es keiner hört und zum anderen, weil sie es nicht vielleicht offen genug sagen.
Jetzt haben wir bei den Männern eine emotionale Verhärtung, die anerzogen, antrainiert ist über Generationen. Wie du vorhin schon sagtest, Vater, Großvater, Urgroßvater. Diese Verhärtung trifft aktuell ja auf eine Neuverhärtung der Frau, die sich mittlerweile einfach sehr viel nicht mehr gefallen lässt. Während früher, sage ich mal, Frauen traurigerweise ins Gegenteil erzogen wurden, die wurden dahingehend erzogen, quasi du hast dir das alles gefallen zu lassen, weil schließlich der Mann und dieses und jenes. Wir wollen da jetzt nicht zu viel graben, weil das ist eigentlich sehr ekelhaft, was da alles passiert ist. Aber jetzt mit doch immer mehr werdender Emanzipation, mit immer stärker werdendem Feminismus, wird aber auch die, so sehe ich zum Beispiel auf Social Media ganz häufig, diese Kollektivverurteilung auch immer härter. Da will man gar nicht mehr hören oder glauben, dass es Ausnahmen gibt. Und das trifft unter anderem auch mich auf professioneller Ebene, wie oft ich in dieselbe Ecke gesteckt wurde, weil ich bin ja ein Mann und ich rede über Frauenthemen und da heißt es gleich ja wieder so ein scheiß Mansplainer, ohne dass die sich auch nur eine Minute Zeit nehmen, sich mein Content anzusehen und damit zuzuhören. Ich bin ein Mann, der sich zu einem Frauenthema äußert. Instant böse. Ist mir so oft passiert. Aber ich bin zum Glück an einem Punkt, wo ich es nehmen kann, wo ich es tragen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Männer, die du dann bei dir hast, dass die halt dann sich gerne positiv äußern würden, zeigen würden, hey, guckt mal, ich bin auf eurer Seite und dann aber gar nicht ernst genommen werden und gegen diese Verhärtung treffen, wo Frauen einfach auch mittlerweile die Schnauze voll haben und sagen, nee, es interessiert mich kein Stefan mehr, kein Martin, kein Jürgen, weil der hat einen Penis in der Hose und der gehört zum Kollektiv und ist somit böse, auch wenn vielleicht sein Kommentar sinnvoll wäre. Und das finde ich fast ein bisschen schade. Das trifft ja eben dann genau die, mit eine Chatnachricht hätte ich fast übersehen. Ich glaube, da schwingt auch oft noch die Angst mit, dass man als nicht schwuler Mann Homophobie erlebt, weil ein Mann, der fühlen kann, der Zugang zu seiner Gefühlswelt hat, der muss ja schwul sein. Michael, wie oft, sag uns, wie oft wurde es dir unterstellt?
Tatsächlich nie, ganz ehrlich.
Nie!
Nee, ja. Nee, nee.
Also
Also nicht.
ich könnte es, glaube ich, an zwei Händen abzählen oder so.
Ja, also bei mir
Ja.
ist halt so, ja. Nö, habe ich mich auch mal gefragt, ist es so? Männer und Frauen und Schwule haben gesagt, nehme ich ja die Merkung das an, alles okay. Weißt du, so nach dem Motto. Erstmal das und das eben. Nee, ich wurde dafür bis jetzt noch nie irgendwie so angegriffen oder hinterfragt.
Witzig. Wie gesagt, mir ist das mehrfach passiert. Könntest dann zwei Händen abzählen. Und es gibt auch Leute, die das so quasi hintenrum miteinander diskutiert haben. Hey, der ist doch sicher schwul, anders geht's doch gar nicht. Und ich erfahre das dann irgendwann ein Jahr später, so quasi, dass das Thema im Raum stand ist. Wieso hat mich keiner gefragt? Ich habe eine gute Chatnachricht. Das ist eben die enorm große Gefahr. Es muss mehr aufgepasst werden. Feminismus ja, aber bitte nicht alle negativen Erfahrungen pauschal auf alle Männer ummünzen. Die Bubble, in die man sich begibt, birgt das Risiko, nur noch schlechte Männer zu sehen.
Genau, ja. Genau so ist es, ja. Und ich glaube, Veit Lindau hat es auch mal so schön formuliert. Er hatte gesagt, ne, das Einzige, was wir machen müssen, ist endlich einfach mal einen reinen Tisch schaffen, wo wir uns alle, Männer und Frauen, hinsetzen, uns einfach damit auseinandersetzen, was kotzt uns denn an, was darf sein, was nicht. Den Hass da dann ein bisschen beiseite legen und wirklich objektiv schauen, okay, was liegt eigentlich woran? Sind es alle? Ist es das Individuum? Wo liegen unsere Unterschiede? Wo unsere Gemeinsamkeiten? Und ja, wenn man eben alles über einen Kamm schert, wird es da auch niemals wirklich Frieden und Heilung geben. Das ist ja genau das Problem. Ja.
Hier kommt
Sehe
noch.
ich, mir ist ja Kategorisierung generell einfach ein absoluter Dorn im Auge. Und man muss nicht kein Buddhist oder Zen-Mönch sein, um auch zu sagen, hey, vielleicht muss man Dinge anders einteilen, nicht in gut und schlecht, sondern vielleicht in Ruhe oder überstimuliert, aggressiv oder traurig. Und da gibt es viele, viele feine Stufungen, Abstufungen von eben, wie ein Mensch sich äußert und was er empfindet. Und es macht viele Gespräche dann vielleicht nochmal ein bisschen leichter.
Hier kam noch eine ergänzende Nachricht zu dem, ihr seid doch schwul, wenn ihr Gefühle zeigt. Ich meinte die Männer, die eventuell Therapie oder Massage in Erwägung ziehen, nicht spezifisch euch beide. Weiß ich schon, aber ich dachte mir, ich frage jetzt einfach Michael, wie es bei ihm war. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das wirst du auch nicht kennen, weil du, wenn du sagst, du bist von deiner Mutter aufgezogen worden, aber ganz viele Jungs hören nicht nur quasi, Krieger kennen keinen Schmerz und echte Männer weinen nicht, sondern die hören auch wirklich, Gefühle sind was für Mädchen und wenn du weinst und Gefühle zeigst, dann bist du schwul. Die hören das in der Erziehung schon. Und entsprechend ist dann auch die Vorverurteilung der eigenen Geschlechtsgenossen.
Genau, das ist aber bei mir, also da gibt es auch eine Dark Side. Zum einen muss ich sagen, dass ich nicht in einem sehr gesunden Haushalt aufgewachsen bin. Ich wurde auch mit 15 von dem Jugendamt von zu Hause rausgeholt, weil eben die Bedienungen zu Hause nicht ideal waren, sagen wir es mal so. Meine Mutter war auch, ja, eben hat ihre eigenen Probleme. Heißt, habe ich auch sehr viel mitbekommen. Und ich würde auch, ich habe eben viel erlebt. Ne? Also viele reden davon, dass sie eine Wunde haben von Maskulin. Die habe ich auch. Ich habe eine Wunde vom Feminin durch meine Mutter. Habe ich auch. Deswegen bringt mich das halt in den ganz neutralen Standpunkt. Ich bin zu Hause mit schlechten Einflüssen aufgewachsen und mein Vater war einfach ein Feigling, den habe ich nie gesehen. Es war einfach weg, als ich ein Jahr alt war. Also bloß, dass ihr kurz seht, wo ich damit stehe. Ich bin in einer recht neutralen Haltung, was die Wunden von Männern und Frauen angehen. Und eben dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses so ein bisschen Diabolisierung des eigenen Geschlechts, habe ich auch erfahren. Und zwar wurde ich, auch wenn meine Mutter das heute bestreitet, tatsächlich immer wieder so in die Richtung gedrängt, sei bloß lieb zu den Frauen, weil alle Männer sind schlecht. Und Frauen verdienen das Bessere, wo ich dann für mich den Schluss draus gezogen habe, ja, alle Frauen sind gut, alle Männer sind schlecht. Und nach diesem Gedanken, ich muss ja vor Frauen auch deswegen gar keine Angst haben, weil die sind ja dann alle gut zu mir, da bin ich in so ein paar Tretminen reingelaufen im Leben, wenn es Sinn ergibt. Also da gibt es auch eine Dark Side und eine toxische Seite, die ich da miterlebt habe, tatsächlich. Da braucht man keinen Vater für.
Ich fand es jetzt gerade auch spannend, dass du in deinem kurzen Recap deinen Vater als Feigling bezeichnet hast. Du hast ihm jetzt kein Schimpfwort entgegengeworfen oder in irgendeiner Weise da ihn jetzt als Dämon oder böse oder was auch immer Du hast das Wort Feigling gewählt.
Mhm.
Und ich finde das Wort Feigling gerade sehr spannend, weil es impliziert ja, ich sehe dich, ich sehe, wer du bist, ich sehe, du hättest es tun können, du hättest die Macht gehabt, da zu sein, aber du warst zu feige dafür. Das ist fast schon ein bisschen so eine Provokation, so, hey, ich weiß, du hättest das können, aber du hast es nicht gemacht und das macht dich zum Feigling. Sehr spannendes Wort, das du da gewählt hast.
Also bei mir ist es auch so, durch diese Erfahrung, ne, man weiß dann nicht immer, was man will, aber man weiß manchmal durch Erfahrung einfach, was man nicht will. Und ich wusste einfach, so möchte ich nicht werden. Meine Mutter sagt bis heute, mein Vater war ein richtig guter Mann, aber er konnte mit Ängsten nicht umgehen. Und eine Angst war eben die, dass er eben in einer Ehe war, wo er nicht glücklich war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt, was jetzt wirklich zuerst kam, das Huhn oder das Ei, der Alkoholismus meiner Mutter oder die Scheidung. Also da verwäscht sich die Erinnerung von meiner großen Schwester, von meiner Mutter, von allen, die irgendwie da waren. Ich habe da keine Antwort drauf. Auf jeden Fall hat er sehr früh beschlossen, dass er mit meiner Mutter nicht zusammen sein möchte. Und hat dann einfach die Familie verlassen und eben. Das ist einfach so ein Modus, was ja viele machen. So nach dem Motto, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich möchte am besten vergessen, dass es passiert ist. Und ich habe direkt eine neue Familie gegründet. Das als kleine Hintergrundinfo. Und da denke ich halt einfach, ja klar, ich meine, da ist einfach, er ist ein verängstigter kleiner Junge und als sowas sehe ich ihn. Er ist ein verängstigter kleiner Junge, der nicht den Arsch in der Hose hat, um zu sagen, hey, du bist mein Sohn und ich komme. Früher habe ich es natürlich anders gedacht und anders ausgedrückt. Und da steckt natürlich auch so ein paar Jahre meiner eigenen Entwicklung dahinter. Aber was soll ich sagen? Ich habe es hier einfach mit einem Mann zu tun, der, wo die Angst größer war als der Mut. Und ich versuche da auch, wie ich es bei vielen Beziehungen in meinem Leben, also in vielen Richtungen, ob das jetzt bei sowas ist oder wenn dir jemand im verkehrten Mittelfinger zeigt, die Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern da fährt einfach jemand seinen Film. Und die menschliche Psyche ist halt so. Und ich glaube, dass in jeder Mensch immer das tut, was für ihn gerade eben das Greifbarste ist. Mit Umwegen vielleicht und mit ein bisschen Verleumdung und so, aber ja. Und genauso gehe ich mit allem um und mit ihm eben auch.
Boah, hier steht auch im Chat gerade, vielen Dank für deine Offenheit. Und
Sehr gerne.
ich bin gerade so geflasht, weil du hier schwingt gerade voll das, was du vorhin sagtest, diese Neutralität. Du hast von beiden Seiten Wunden, du hast beide Wunden, in dir bist du angegangen, du hast damit gearbeitet, du hast mit dir selbst gearbeitet und das spürt man gerade so richtig raus. Dieses, du siehst die Menschen als das, wer sie heute hier in diesem Moment sind und das, was sie tun, als die Situation, in der sie sich gerade befinden. Und das war, boah, das ist gerade so geil. Das erklärt auch, wieso du mir da diesen Schubs gegeben hast. Du meintest, hey Sinan, ich gebe dir ja recht in allem, was du sagst, aber achte mal drauf, vielleicht fühlen sich jene nicht gesehen, die eben nicht zu diesen Arschlöchern gehören. Und das, weil du siehst wirklich die Neutralität eben auch bei den Männern und das in so einer Tiefe, dass du selbst deine Geschichte, ich habe dir gerade zugehört, nachdem ich so, hey, wie herrlich reflektiert der sein Leben gerade beschreibt und andere Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen werden sich gerade denken, oh, was der alles mitgemacht hat, das ist ja stark und heftig. Aber bei dir ist nichts zu hören von heftig. Bei dir
Stimmt.
ist stark zum Hören, ja, aber Michael stark heute, nicht das war stark, was ich mitgemacht habe, sondern Michael ist heute stark mit dem, was er hinter sich hat. Mega, also ich bin gerade echt schwerst beeindruckt. Ich muss jetzt auch gerade den Chat zitieren, weil die kommen gerade. Vorhin kam noch eine Nachricht zu Veit Lindau. Da schätze ich seine Perspektive zur radikalen Ehrlichkeit, die Dinge beim Namen zu nennen und anzusprechen. Lasse ich jetzt mal so stehen. Und hier kommen jetzt die Art, wie du das beschreibst, den Schmerz, die Wunde, das Vaterthema ist mega heilsam zu hören. Danke. Und auch die sogenannten Arschlöcher haben ihre Geschichte und agieren so, wie sie es sich selbst angeeignet haben, um überleben zu können.
Ganz genau, ja. Darf ich ein Zitat einwerfen?
Ich bitte, ich bin.
Ich lese sehr gerne Matt Kahn. Wer ihn noch nicht kennt, bitte lesen. Whatever Arises, Love That. Eines der wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Und Matt Kahn sagt zwei Sätze, die meine ganze Arbeit hier, die Körperarbeit und das Coaching und das ganze Energetische beeinflusst haben. Erstens, you are not on a spiritual journey. Your body is. Du bist nicht auf einer spirituellen Reise, sondern nur dein Körper. Und dein Körper, das ist das zweite Zitat, you are a soul in an overstimulated nervous system. Das heißt, du bist eine unschuldige Seele in einem überstimulierten Nervensystem. Wenn man sich das immer wieder klar macht, versteht man viele Mechaniken, finde ich, viel, viel leichter. Warum dann, ne? Du bist eine unschuldige Seele in einem überstimulierten Körper. Da hast du Nerven, fünf Sinne, Emotion, Biochemie, Muskulatur, Mechanik und das musst du erstmal alles verarbeiten. Und wenn wir schauen, wie viel wir jeden Tag immer verarbeiten, konstant und wie vielleicht die einen viel besser damit umgehen können als die anderen, dann verstehen wir auch, warum die einen so reagieren und die anderen so.
Und dann gibt es natürlich auch jene, die jede Arbeit verweigert haben und trotzdem
Richtig.
aber irgendwann erwachsen werden, folglich in Punkten im Leben angelangen, wo sie Entscheidungen treffen, wo sie anderen Menschen begegnen und wo ihre Entscheidungen Gewicht haben, nicht nur für sie selbst, sondern eben auch für andere Menschen. Und wenn du nie gelernt hast, diese Überstimuli zu handeln, dann bist du quasi wie ein Elefant auf Kokain im Porzellanladen.
Schön gesagt, genauso, ja.
Aber ja, das ist eine schöne Perspektive. Dieses Jahr grundsätzlich kommt, wir wissen es von Kindern. Du bist ja auch Vater.
Ich nein.
Nein? Habe ich das jetzt falsch abgespeichert? Ich dachte, du wärst vor kurzem Papa geworden. Habe ich dich da gerade
Nee, war jemand
verwechselt?
anders.
War jemand anders. Aber wir wissen, Kinder kommen unschuldig auf die Welt. Die Kindesunschuld. Und ich beobachte das halt bei unserem Sohn auch. Jetzt wird er bald 2 Jahre alt. Wie der die Welt beobachtet und kennenlernt, ist für mich gerade Schule. Ihm zuzusehen, wie er Dinge entdeckt, wie er Dinge probiert und mit welcher Unschuld der durchs Leben stapft, da ist alles interessant. Alles. Ich zum Beispiel ich habe ja mal in der Folge über meine alten Ängste gesprochen. Ich hatte irrsinnige Arachnophobie als Teenager und als junger Erwachsener. Wirklich, ich habe als Erwachsener geheult, wenn ich eine Spinne sah. Das gibt's bei ihm nicht. Der liebt meine Vogelspinne, der ist neugierig und der zeigt da einen Finger drauf und guckt sich das nächste Spielzeug, Spinnen, Krabbelkäfer, er kennt keine Scheu, weil für ihn ist die Welt gerade einfach nur schön. Alles, auch die gruselig ekligen Viecher wie Spinnen, ist für ihn schön und spannend, weil das Kind, die Seele ist unschuldig. Da ist noch nicht so viel Dopamin drin, da ist noch nicht so viel Überreizung drin, da ist noch nicht so viel Input von außen, Erwartung von außen, Druck und hier und da und dieses und jenes. In den Kindern sehen wir die Unschuld, die der Mensch eigentlich in sich trägt. Und wenn Menschen dann irgendwann erwachsen werden und auf dem Weg Vorbilder hatten, die emotionale Wege zeigten, genauso wie selbstreflektierte Wege, Vorbilder hatten, die vielleicht auch wirklich mal Härte, Stärke und Kraft gezeigt haben, und man sagt, okay, es gibt Zeiten zum Gefühle zeigen, aber auch Zeiten zum Durchbeißen. Und wenn wir dann irgendwann anfangen, uns selbst zu reflektieren und daran zu arbeiten, dann erinnern wir uns vielleicht auch mal an diese unbeschwerte Unschuld, die wir mal waren, und versuchen da wieder den Körper auch hinzubekommen, zu sagen, okay, ich schalte mal 15 Gänge runter und hab mal einfach. Wir hatten vorher den Satz, Mut zum Albernsein.
Richtig. Ja. Aber
Und
genauso das Prinzip der Entpanzerung, des Armorings, ne? Egal auf welche Art und Weise du das machst, körperlich, verbal oder was weiß ich, es geht einfach darum, eben diese Last des Erwachsenwerdens wieder abzulegen. Das ganze Programming, ganzen Schmerzen, Erfahrungen. Ja.
hier kommt eine Frage direkt an
Geht
dich.
schon.
Verstehe ich das richtig? In deiner Arbeit hilfst du geprägten Erwachsenen, ihre Rüstungen und Mauern wieder abzulegen, damit sie wieder die freie, unschuldige Seele sein können, die sie im Ursprung immer waren.
Also es war jetzt perfekt zusammengefasst. Ich würde mir das gerne kopieren und auf meine Homepage schreiben, weil so ähnlich formuliere ich das auch. Nee, genau so, ja. Ganz genau. Und das ist auch das hinter allem bei mir. Und egal, ob man einen kleinen Schritt macht in einer sozusagen nur, ob es meiner Meinung nach gibt, nur einer kleinen Wellness-Massage, weil in der Ruhe passiert eigentlich immer Transformation, oder in einem, gerne Karina, oder in einem, ja, in einer tiefen Session. Wirklich mit dem Ziel und Intention, ich möchte hier was ablegen. Ich glaube, der Körper weiß es oft nicht, was gerade passiert, und wir suchen es uns auch nicht immer aus. Und der Körper legt ab, wenn Zeit und Raum dafür da ist, ob du das gerade unbedingt willst, was manchmal nicht funktioniert, oder auch nicht, und dann passiert es einfach. Ne?
Aus deiner Zeit vielleicht noch aus Australien, wo du mit mehr Männern zu tun hattest, was fällt ihnen schwerer, das Kind rauszulassen, diese Kindlichkeit, oder wirklich Gefühle, Schmerz und vielleicht auch mal wirklich Tränen?
Ich glaube, die Tränen und der Schmerz liegt tatsächlich näher. Doch, ist das schon. Also, ich glaube, dass über diese, ich glaube, es müssen erstmal Tränen fließen, bevor du wieder zurück zum Kindsein kommen kannst. Das ist, glaube ich, der Weg, wie ich ihn kenne auch. Weil die Kindheit ja viel tiefer liegt. Und Tränen, wenn man die Arbeit ein bisschen macht und sich ein kleines bisschen öffnet, da reicht, ich nenne es ja dann einfach schon Stresstränen, die kommen dann meistens schon früher. Teilweise auch ohne, dass die Menschen, Männer und Frauen, teilweise wissen, worum es eigentlich gerade kommt. Und wenn man diese Stresstränen sich endlich mal zugesteht und die rauslässt und es passieren lässt, umso mehr kommen dann die Impulse des inneren Kindes, finde ich persönlich.
Mein ehemaliger Therapeut sagte früher immer zu mir: Weinen heilt die Seele. Ich persönlich, habe immer gesagt, auch hier im Podcast habe ich das schon mal gesagt, ich finde, Weinen ist wie emotionales Kotzen. Wenn du was Falsches gegessen hast, was Übles, was nicht in deinen Körper gehört, was macht dein Körper? Er bricht. Also du fängst zum Kotzen an. Sofort, wenn du was Fauliges, dein Körper, er bricht sich, weil der Körper sagt, das gehört nicht hier rein, das muss raus. Und weinen ist für mich das emotionale Kotzen quasi. Dein Emotionshaushalt sagt, hier ist was, das gehört hier nicht mehr rein, das muss raus. Also heulen wir das mal raus. Wieder nächste Chatnachricht. Meine Güte hier. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass über die Tränen Cortisol, das Stresshormon, ausgeschieden wird. Michael, dein Zugang zum Weinen?
Ich erkläre es den Leuten immer als Überdruck im Körper. Wie bei, ja, es ist einfach nur Überdruck im Körper, und die Tränen sind das Ventil. Das heißt, egal ob sich auf muskulärer Basis, Nerven, an den Nerven selbst oder sonst wo, oder in den Organen auch, ich mache ja auch Organ- und Bauchmassage, wenn man das dann einfach stimuliert, diese Stressimpulse, dann baut sich Druck im Körper aus, und dann können Tränen einfach nur ganz simpel ein Ventil sein.
Hast du das dann auch manchmal? Ich kann es von meiner Arbeit mit den Tantra-Massagen, kann ich es oft sagen, dass da hast du gerade erst angefangen, bist vielleicht bei den ersten 10, 15 Minuten und die Leute liegen da und ihnen laufen nicht so, die heulen nicht, also es ist nicht so ein richtiges Heulen, dass der ganze Körper, also ihnen laufen einfach schon die Tränen links und rechts die Wangen oder das Gesicht runter. Und sie wissen selbst nicht warum, sondern es ist einfach, wie du gerade sagst, dieser Druck und das will da raus.
Ja,
Hast du das?
Stresstrennen nenne ich es. Deswegen nenne ich Stresstrennen. Ja.
Ja, der Chat bereut gerade, dass du in Deutschland bist. Ich
Hm, ich sehe
fürchte,
es auch
Michael,
schon
du
wieder.
musst eine
Danke.
Österreich-Tour machen.
Vielleicht, hey, warum nicht?
Ey,
Ja, wenn
ich
ihr mir
mache aktuell mal
Location
eine
gibt, dann komme ich
Deutschland-Tour.
nach Österreich, logisch.
Ich mache aktuell eine Deutschland-Tour. Locations gibt's genug.
Sag Bescheid. Ich bin ja in Australien, in Südostasien habe ich gelebt, Südamerika rumgereist. Ich war, glaube ich, in meinem Leben einmal in Österreich und habe gesagt, ich will unbedingt nochmal hin.
Ja, jetzt hast du hier Gründe, weil hier schreibt jemand, ich würde auf der Stelle zu dir kommen.
Sehr gerne. Danke.
Aber das ist
Ich
jetzt gerade
schätze dein
spannend.
Vertrauen auch in mich. Vielen, vielen Dank.
Das ist gerade ein spannender Punkt. Du hast also an vielen Orten der Welt gelebt. Hast du das Gefühl, dass Männlichkeit oder der Druck der Männlichkeit in verschiedenen Ländern anders sich anfühlt?
Ja, voll. Ja, schön, schöne Frage. Sehr schöne Frage. Es ist natürlich was anderes. Jetzt nehmen wir mal so einen Kontrast, als ich in Südamerika gelebt habe, ne? Und wir kennen ja die Latinos und wie die eben so sein sollen, weil alles andere uncool ist. Das gleiche, warum dann auch bei uns das so beliebt ist und so. Und dann vergleich das mal mit den Thais. und den Ladyboys und der ganzen, diese Weichheit, die da in der Gesellschaft ist, meiner Meinung nach. Ich habe nicht lang genug in Thailand gelebt, um es vielleicht da tiefer sehen zu können, aber es scheint alles weicher, die Grenzen sind weicher. Kategorisierungen sind nicht so hart. Schon alleine deswegen, weil du hast Männer, du hast Transvestiten, Ladyboys mit und ohne OP und das alles. Also, na, das ergibt wahrscheinlich Sinn, hoffe ich, dass da ich einfach, ja, das ist eine ganz andere Weichheit. Eine ganz andere Weichheit. Dann kriege ich halt natürlich auch das Bild mit, was ich habe Freunde, die halt aus Russland und so kommen und welches Bild die von ihren Vätern vermittelt bekommen. Das ist ja dann nochmal ein ganz, ganz anderes.
Das Schräge ist, weil du gerade Russland sagst, ich hatte mal ein sehr, sehr klares Gespräch mit einem russischen Herrn, der mir sagte, das Bild, das die restliche Welt von russischen Männern hat, ist etwas ganz anderes als das Bild, das in Russland tatsächlich gelebt wird. Dass in Russland eigentlich Frauen auf den Baustellen viel dominanter sind, dass du in Russland Frauen hast, die so richtige Männerjobs machen, weil ein großer Teil der männlichen russischen Bevölkerung eigentlich versoffene Schwächlinge sind, die irgendwo in einer Bar hocken und dort essen und trinken, während die Frauen die ganze Arbeit machen.
Das ist auch so interessant. Also zum einen, dann kann es einfach sein, dass vielleicht einfach das, was ich mitbekommen habe, ich rede hier nur von meiner eigenen Erfahrung, wahrscheinlich dann
Hey, das war ein
irgendwas
Typ,
war.
ein einziger Typ.
Ich finde es aber ganz interessant, weil hier kommen wir zum nächsten großen Thema, was ich ganz arg krass finde. Und das ist nämlich, na, dieses, der Mann in der Bar, was du gerade angesprochen hast. Hier kommen wir nämlich zu einer Bedrohung für Männer und Frauen. Und das ist der passive Mann. Das ist ja ein Riesenthema. Das ist auch das, was ich hier mitkriege und was ich mit Klientinnen so gerne durchspreche, ist einfach, viele sind in Beziehungen mit einem passiven Mann. Ein Mann, der sich nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen. Ein Mann, der nicht mehr in Aktion tritt. Ein Mann, der keine Initiative zeigt in irgendeinem Feld in seinem Leben, sondern sich recht schnell zu bequem fühlt. Und er ist so zwischen dem, ich darf ja das Wort hier so sagen, wo wir es mal im Chat so genannt haben, ne? Zwischen dem Fuckboy und zwischen dem, der alles gibt.
Das ist ein FSK 18 Podcast. Du kannst hier alles sagen. Ich rede
Sehr
hier
schön.
regelmäßig über Schwänze, Pussys, Sperma, alles gut.
Sehr schön. Aber weißt du, was ich meine? Wir haben
Ja.
sagen wir mal, linke Schulter haben wir den Fuckboy. Auf der rechten Schulter ist der arme, kleine Mann, der alles gibt. Ich meine es nicht klein von Körperbau, sondern einfach,
Ja.
der alles gibt und nicht gesehen wird. Und zwischendrin haben wir den passiven Mann, der halt so ein bisschen abgehakt hat, was er will, da vielleicht auch recht erfolgreich war, deswegen zu bequem wird und dadurch sein Drive verliert. Und was bei uns Männern halt auch ein Thema ist, verlieren wir unseren Drive, dann kommen wir halt direkt aus unserer maskulinen Energie raus. Und was macht es mit unseren Frauen oder mit den Frauen? Polarität switcht. Der
Sie
Mann wird passiver
wechseln ins
und
Maskuline.
genau, und die Frauen werden in die Maskulinität gezwungen und wissen plötzlich nicht mehr, warum sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen. Verändern sich auch vom Charakter, verlieren den Bezug zu ihrer eigenen weiblichen Wurzel und zu ihrer Grundenergie und drehen komplett durch und wissen nicht warum. Teilweise.
Hier steht im Chat, der passive, auch ohnmächtige Mann.
Ich glaube, dass Passivität und Ohnmächtig auf verschiedenen Enden des Spektrums liegen. Ja, es gibt beides. Ja. Wie gesagt, es gibt ja den ohnmächtigen Mann, der alles gibt und alles probiert und alles tut. Aber der hat auf jeden Fall eine andere Lebensweise als der passive Mann, der einfach zu früh aufgibt, vom Leben mehr zu erwarten, mehr im Leben zu stehen, mehr zu geben, vielleicht auch einfach mehr zu wollen.
Aber das ist auch etwas, das ich von meinen Klientinnen ganz oft höre. Dieses, mein Mann, der tut nichts mehr. Der macht seine Routine, das ist immer gleich und da tut sich nichts. Und dem kannst du es 50 Mal sagen. Er fängt nichts Spannendes an. Ich kenne es aus meiner eigenen Ehe, wenn Verena mir mal wieder sagt, ja, sie würde sich freuen, wenn ich mal wieder mehr planen würde und für uns irgendwas organisieren. Und dann sage ich, Schatz, ich würde ja, aber bei uns ist das ein anderes Ding. So, unsere Interessen gehen so auseinander, was schöne Freizeit angeht, dass ich sage, ich müsste ein Jahr vorplanen, um etwas zu planen, das dir wirklich Spaß macht. Weil wenn ich plane, was mir Spaß macht, hast du keinen Spaß. Also bei uns ist es ein anderes Thema, aber ich kenne das, wenn Frau sagt, hey, kannst du nicht mal wieder du was für uns planen? Immer muss ich entscheiden, immer sie sage ich, Also bei uns ist es so, ich sage immer, ich lasse dich entscheiden, weil meine Entscheidungen, ich weiß, die würden dir keinen Spaß machen. Aber meine Klientinnen, bei denen ist es genau das, was du beschrieben hast. Der Mann fühlt sich sicher und wohl in seinem Hafen, so wie es gesetzt wurde, so passt, Haus steht, Auto ist in der Garage, ich mach's mir jetzt bequem, jetzt muss ich nichts mehr machen. Und diese Passivität, das ist ganz vielen Frauen ein Dorn im Auge und sie wissen dann nicht mal warum. Aber es ist genau das, was du sagst. Sie verlieren den Bezug zu ihrer Weiblichkeit.
Ja. Und daraus entspringt auch ganz viel Wut dann wieder auf die Männer, weil ja, das vergewaltigt die weibliche Energie in die falsche Richtung sozusagen, finde ich. Ja.
Ich kann ja auch den Frust verstehen, wenn du diese Energie und Frauen sind die energetischeren Wesen, wenn wir es rein von der Energetik
Ja.
gehen, da steckt Leben drin, da entsteht Leben drin. Eine Frau ist pulsierendes, vibrierendes Feuer und Leben. Und das will nicht erlischen, dieses Feuer. Das will nicht zu einer Glut runterbrennen. Dieses Feuer will lodern. Und wenn dann ein Mann sagt, hey, ich fühle mich aber warm, hier ist es lauschig, ja. Und die sagt, ich will nach vor, ich will wachsen, ich will Neues, ich will Abenteuer. Ja, jetzt passt alles, wir haben zu Hause, da läuft alles. Jetzt lass uns was Neues entdecken. Und er bewegt sich nicht. Und sie muss dann die Initiative greifen, sie muss dann planen, sie muss in ihrer Aktivität, während rein, wir sprechen jetzt wirklich rein energetisch, bitte missversteht das jetzt nicht im sexuellen oder im patriarchalen, feministischen Sinne. Im rein energetischen ist die feminine Energie die Empfangende. Auch im biologisch-sexuellen, der weibliche Organismus ist der Empfangende. Und wenn die aber ins Geben gezwungen werden, dann entsteht nichts Gutes, dann entsteht etwas Ungesundes, etwas, das sich einfach nicht schön anfühlt, unnatürlich anfühlt. Weswegen auch Sex, wo die Frau alles machen muss, sich irgendwie nicht, das fühlt sich nicht stimmig an, wenn Frau wirklich alles machen soll. Wenn sie initiieren soll, wenn sie alle Bewegungen bestimmen soll, wenn sie alles machen muss und er nur den Seestern macht, dann wird Frau echt nicht nur keinen Bock auf diesen Sex haben, sondern den Menschen, mit dem sie da schläft, irgendwann anfangen, sorry für das harte Wort, aber zu hassen, unattraktiv, unsexy und eklig zu finden, weil er nichts tut, sondern sie alles tun muss. Hier, Chatnachricht. Will das ein Mann denn nicht auch? Wie ist da eure Haltung? Moment.
Was
Sekunde.
genau?
Was genau? Bitte, ja, danke, Michael. Bitte mit Bezug, weil ich war gerade in der, das Feuer. Will ein Mann nicht dieses? Ja, natürlich wollen wir das Feuer. Wir fühlen uns zu diesem Feuer, von einer feurigen Frau. Also, Moment. Stopp. Stopp, 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 stopp. Der bewusste Mann. Der bewusste Mann fühlt sich von diesem Feuer angezogen. Das ist etwas, das uns magisch anzieht, das uns dieses Leben spüren lässt. Wir können es förmlich schmecken. Wenn man aber sich seine eigene Männlichkeit nicht gestellt hat, wenn man noch immer so viel Panzerung um sich herum hat, gutes Beispiel jetzt mit dem De-Armoring, wenn man noch immer so einen dicken Panzer um sich herum hat, dann spürt man dieses Feuer nicht. Dann nimmt man diese feurige Energie einer Frau eher als Provokation wahr, als Angriff. Quasi die will mich da jetzt unterdrücken auch noch. Jetzt habe ich mich so hochgearbeitet, bin ich so ein starker Typ, ich bin CEO einer Firma und da kommt jetzt so eine Tussi her und meint, sie bestimmt jetzt hier was. Ja, sicher nicht. Weil er in seinem Panzer drin steckt. Der fühlt das nicht, das Feuer. Er fühlt sich selbst nicht. Wie soll er dich dann fühlen? So meine Perspektive. Michael, wie ist dein Take dazu?
Eine Embodiment-Frage. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine gesellschaftliche Krankheit. Ich weiß nicht, wie es vor ein paar hundert Jahren war, aber es ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich darauf hin zurückzuführen, dass Männer eine Perspektive leben, wo eben, ne, so muss es sein, dann hakt man das ab und es war's. Und wenn uns dann jeder andere Bezug zum Leben fehlt als Ziel, im Alltäglichen, in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns bewegen, wie wir morgens aufstehen, wie wir Dinge schmecken, einfach diese ganzen Sachen, dann geht ein Teil in uns verloren, der in diesem Moment vielleicht einfach im Körper sein möchte, glaube ich. Der Mensch stumpft halt generell einfach dann so ab. Und Bau dann auch erst wieder diese Panzer auf, die du gerade eben angesprochen hast. Und dann kann von außen Feuer kommen, wie es will, aber der Mann ist nicht mehr in seinem Körper und das ist das Problem. Er ist dafür nicht empfänglich, spürt sich dabei auch selber nicht und weiß dann irgendwie gar nicht, was er kognitiv dann, wenn er nicht im Körper ist, mit sowas dann anfangen soll. Was machst du denn da, wenn du nicht in deinem Körper bist?
Und ich habe es anscheinend missverstanden. Hier steht im Chat: Nein, euer eigenes Feuer, nicht das der Frau.
Ja.
Da muss man aber dann jetzt unterscheiden: männliches Feuer, weibliches Feuer. Und ja, das klingt jetzt wieder sexistisch, ist aber so nicht gemeint. Aber man muss so ehrlich sein: Die Biologie, Physiologie, aber auch die Psyche von Mann und Frau funktioniert unterschiedlich. Folglich, das Feuer einer Frau ist nicht das gleiche wie das Feuer eines Mannes. Das ist einfach so. Das ist nicht gleich. Es fühlt sich anders an. Es hat einen anderen Antrieb. Es hat ein anderes Ziel. Und wenn ich jetzt mal im Tantra weit, weit, weit hineintauche, dann ist das Feuer der Männlichkeit dafür gedacht, das Feuer der Weiblichkeit zu preisen und zu ergänzen und noch weiter anzustacheln. Und durch das Feuer der Weiblichkeit fühlt der Mann sich weiter inspiriert in seiner eigenen Leidenschaft. Dadurch kocht bei ihm das Feuer. Es wird zu so einem Kreislauf, wo man sich gegenseitig aufpusht. Aber es beginnt damit, dass der Mann die Frau, die sein Interesse, seine Lust geweckt hat, dass er dieser Frau zukommen lässt, was sie geweckt hat, und sie dann in ihrem Feuer ihn mehr oder weniger umschließt, umwärmt und ihn fühlen lässt: Hier bist du Mann, hier darfst du Mann sein. Dadurch fühlt er sich sicherer in seiner Präsenz, kann wieder mehr Gas geben. Es ist ein ganz, ganz eigener Kreislauf, aber es sind unterschiedliche Orte, wo es herkommt, und unterschiedliche Dinge, die das Feuer anfeuern, jetzt rein im Tantrischen. Aber das ist jetzt so grob zusammengebrochen, Leute. Das ist so grob zusammengebrochen. Weil ich versuche, so wenig über diesen energetischen Aspekt des Tantra hier zu sprechen wie möglich. Also das ist ganz grob zusammengebrochen. Michael, dein Take auf männliches Feuer.
Ja, wie gesagt, wo kommt's her? Wodurch wird's kultiviert? Was hält uns davon ab? Ich frage natürlich, wie gesagt, ich nehme ja das alles auch nicht immer nur als wahre Münze, wenn eine Frau sagt, ich habe einen passiven Mann. Weil dann ist halt auch die Frage, okay, er ist jetzt passiv, wie ist denn eure Interaktion? Und jetzt mal das nur ganz, ich will nur verallgemeinern und hier auch kein Blame Game oder sowas, aber viele Männer scheitern natürlich auch an der verschlossenen Frau, bloß die Frau weiß das halt manchmal auch nicht. Heißt, das ist eine Sache, dass es einfach sein kann, dass eben in der Beziehung die Frau zwar auch in eine Richtung sich bewegt, auch für sich da ein gewisses Feuer spürt, es aber vielleicht auch nicht so bewegen kann, dass es für den Mann greifbar ist. Und da kommen wir dann einfach zu, ja, Polarität, Dynamiken, Kommunikation. Ja, und weil das einfach was ist, wo ich dann, wenn ich dann die Frauen frage, ja, was steckt denn noch mehr dahinter, hinter deinem passiven Mann? Und dann kommen wir halt auch drauf, dass die Frau halt sagt, ja gut, es kann halt auch sein, als wenn man passiv wurde, dass ich dann gerade auch so nicht in meinem Körper war. Und ich glaube aber, dass dann die Frau für sich, ich glaube, dass Frauen für sich, wenn sie diesen Weg wählen, die Möglichkeit haben, wieder ihre eigenen Ressourcen besser zu erkennen und auf diese zurückgreifen zu können, als ein Mann, der eine Connection zu sich selber verloren hat. Daraus ergibt sich dann, dass wenn man dann sagt, okay, komm, wir probieren es nochmal, die Frau dann einfach teilweise nach vorne preschen kann, das Feuer in sich spürt, das Feuer gerne geben möchte. Aber der Mann auf dem Weg dahin einfach, ja, die Verbindung zu sich selber gekappt hat und dass es da vielleicht nochmal ein anderes Hindernis wird. Ergibt es Sinn?
Für mich ja, aber das Kommunikationsproblem zwischen den beiden Fronten hat hier auch jemand im Chat gerade angesprochen.
Ja.
Es ist enorm schwierig, auch für den Mann, denn gerade im Fall jetzt des gelebten Feminismus fühlen sich viele Männer verunsichert. Ich erlebe es oft, dass ich dann höre: Ja, aber ihr wollt ja jetzt mehr selber machen. Wenn ich dann was vorschlage, reicht es nicht. Oder ich höre: Naja, wenn du emanzipiert bist, dann darfst du doch ruhig selbst mehr machen. Viele Männer verunsichert, sie wissen teilweise nicht mehr, wie und was sie machen sollen. Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, dieses, naja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Ist es sexistisch zu helfen oder nicht? Ist es Mansplaining, wenn ich da jetzt kommentiere oder nicht? Die Kommunikation zwischen den Geschlechtern ist, glaube ich, gerade schlechter denn je. In der normalen Öffentlichkeit. Ich spreche jetzt nicht per se von Beziehungen, aber im normal gelebten öffentlichen Rahmen, die Geschlechter, die reden komplett aneinander vorbei.
Richtig, ja. Hey, das fängt ja schon damit an, ne? Dass man, es gibt halt die einen Frauen, die sagen, hey, ich mag diese Dynamik, ich möchte, dass ein Mann mir die Tür aufhält. Und es gibt halt die anderen, die sagen, sag mal, was denkst du, wer du bist, das kann ich selber. Da geht es ja schon los. Leute gehen zusammen essen und Frauen finden es nicht mehr cool, wenn man sagt, komm, ich zahle das. Weil sie denken, man möchte ein altes Weltbild hier etablieren. Weil so, das sind ja nur Kleinigkeiten. Und da merke ich aber dann auch, wenn man sich die Welt anguckt, Geschichten und Erzählungen, da verpasst man eine Chance, in dem Moment halt einfach vielleicht ein bisschen lockerer über die Sache zu reden, anstatt gleich in Emotionen reinzufahren und hier den Krieg aufrechtzuerhalten. Gerade in solchen kleinen, belanglosen Sachen, da finde ich, da merkt man es dann schon. Und wenn man dann sich größere Themen anguckt, wo noch mehr Emotionen sind und noch mehr Spannung, dann wird die Kluft immer größer, ja. Und das verunsichert aber, wie gesagt, beide. Männer sind verunsichert, Frauen sind verunsichert. Wir Männer sind nicht mehr in ihrem Mann, in ihrer männlichen Energie, Frauen nicht mehr in der weiblichen. Ist schwierig, ja.
Das waren gerade ein paar sehr, sehr greifbare Beispiele, finde ich, weil ich habe es jetzt nie selbst miterlebt, aber ich denke, man kennt es, dieses, okay, man geht irgendwo essen und der Mann zahlt. Auch ich habe dann schon öfter gehört, so dieses, hey, du musst mir nicht zahlen, ich habe mein eigenes Geld. So. Ich weiß. Oder meine eigene Frau sagt manchmal, wenn ich ihr bei irgendetwas helfen will, so, ich kann das auch, sage ich, Schatz, ich weiß, dass du das kannst. Und ich bin mir absolut sicher, dass du das alleine hinbekommst. Aber lass mich dir helfen, weil ich würde es dir gerne einfach abnehmen, weil ich gerade kann. Und Musterbeispiel, ja, ohne Scheiß. Meine Frau ist nicht die Größte. Die ist jetzt 1,62. Sie wird mir sicher danach eine Nachricht schicken, dass sie 1,64 ist. Nein, sie ist 1,62. Und die kommt halt nicht ans oberste Regal ran in der Küche. Und ich sage, hey, lass dir doch helfen. Ja, ich kann das. Ich weiß. Aber ich stehe neben dir. Du kannst doch einfach sagen, holst du mir das da oben bitte runter? Das ist doch nicht so schwer. Aber da ist halt dann dieses, Frauen fühlen sich halt ja aktuell auch nicht nur durch die gelebte Emanzipation, sondern auch durch den Druck der Gesellschaft immer mehr dazu herausgefordert, überperfekt zu sein. Und gleichzeitig wollen Männer auch ein überperfektes, wir alle streben gerade aufgrund von echt strangen gesellschaftlichen Bildern Überperfektion. Und das ist aber nicht gesund. Hier steht auch im Chat, boah, ich kenn's auf der anderen Seite. Ich bekomme ganz oft dumme Kommentare wie, ja, jetzt lädst du mich aber schon ein, wenn's schon Feministin bist.
Was gibt's denn für
Oh.
Leute,
Das heißt, der Typ, du hast ein Date mit dem Typ und der meint so quasi, ja, wenn du schon so Feministin bist, dann zahlst du auch?
da
Ernsthaft?
fällt mir ein guter Spruch ein. Sorry, ja. Dann Kumpel zu mir hat so bei sowas krass. Okay.
Alter Schwede, ganz oft schon gehört. Nicht nur von
Gut, dann
einem.
weißt du auch, wenn das Date vorbei ist, oder?
Ja. Also, du wolltest gerade einen Spruch von deinem Freund bringen?
Ich lass den mal draußen. Lass
Nee,
ihn
nee,
mal.
lass, knall raus.
Ja, ein Kumpel hat in so einer Situation mal gesagt, ja gut, dann stellt sich für dich halt die Frage, wer fickt denn sowas?
Also, ich mag ja da mein Lieblingscomedian ist ja Jimmy Carr, weil dieser Mensch ist
Wäre auch geil.
so schwarzes, der dann gesagt hat, so, es ist okay, wenn du fürs Essen bezahlst, aber es ist nicht okay, wenn du fragst, was die restliche Nacht kostet. Ah,
Ja, der
ja.
Jimmy.
Hier steht im Chat, Feminismus wird halt dann lächerlich gemacht. Ja, das ist halt das Problem. Wenn man sich gegenseitig offen zuhört, dann wird auch nichts lächerlich gemacht. Dann gibt's keine verweichlichten Männer, dann gibt's keine Radikalfeministinnen. Ich meine, die wird's trotzdem geben, aber wenn man sich gegenseitig offen zuhört, dann hört man auch ganz klar, ist das gerade einfach ehrliche Emotion? Ist das jemand, der sich gerade öffnet und quasi mal was riskiert, alles auf eine Karte setzt und hier sagt, hier bin ich, nackt und verletzlich, ich bin unsicher, ich habe Angst und bin schüchtern, ja, ich bin Mann, aber ich habe gerade echt Panik vor diesem Date mit dir. Und dann kann man auch sehen, okay, dass der meint das gerade ernst und lass uns dann halt alles vielleicht mal ruhiger angehen. Nicht jeder Mann ist automatisch eine sexbesessene Maschine. Auch so ein Ding, das vielen Männern Druck macht da draußen. Ein Mann will ja immer und kann ja immer. Und es gibt ganz viele Männer da draußen, die mit diesem Bild absolut nicht d'accord gehen und denen das auch dann zu viel Druck wird.
Ja.
Chatnachrichten. Aber wiederum meist nur von Personen, nicht nur Männern, die tief drin ultra unsicher sind. Ja, natürlich, wer zieht Dinge ins Lächerlich? Immer die keine Ahnung haben und in sich drin eigentlich total kaputte kleine Zecken sind, ja.
Das ist halt das. Wir sind halt alle so in diesen Positionen vielleicht drin, dass eben der Mensch in seiner Seele schon wieder im Nervensystem komplett überstimuliert ist. Und deswegen, anstatt hier mal, wo wir so viel Sanftheit und Rationalität und Objektivität brauchen, wir einfach alle Seiten, natürlich nicht jeder einzelne Mensch, aber oft halt die Seiten dann sofort in Emotionen rutschen. Und schon ist jede Basis für ein gutes Gespräch, für Wachstum und Entwicklung sofort kaputt.
Wir sind jetzt schon eine solide Stunde drüber sogar, in diesem geilen Thema drin. Michael, wenn ich dich jetzt frage, du hast die Möglichkeit, allen Frauen da draußen was mitzugeben und allen Männern, welche Message würdest du gerne über diesen Podcast an die Frauen geben? Wie sollen oder was würdest du dir wünschen von allen Frauen, Feministinnen und Radikalfeministinnen oder auch jenen, die das klassische Rollenbild gern haben? Im Umgang mit der Männlichkeit.
Sehr schöne Frage. Jetzt mal einfach so spontan. Erstmal bewegt euch, und zwar Männer und Frauen, bewegt euch einfach. Zeigt Initiative, macht was, nehmt die Dinge nicht so, wie sie sind, geht euren Weg, traut euch, Dinge auszuprobieren, die bis jetzt noch nicht ausprobiert habt. Und wenn euch dann sowas begegnet, so ein Konflikt, Herz an, Kopf diesmal auch ein bisschen, bleibt objektiv, hinterfragt. Aber einfach nur weg von der Kategorisierung gut, schlecht und vielleicht einfach wirklich traut euch, aufeinander zuzugehen, offen zu sein für andere Meinungen. Und vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass alle Menschen ihre Freiheit leben können in der Konstellation, die sie wenigstens im kleinen Rahmen für sich privat leben können, auf dass wir es dann in gesunder Art und Weise gesellschaftlich irgendwie hinkriegen, einen Dialog zu schaffen. Erfolgreich.
Und wenn ich dich jetzt frage, für jene Männer da draußen, die zuhören, die diesen Podcast hören, die vielleicht eben noch Ängste haben oder eben scheu sind oder nicht wissen, wie sie in dieser verhärteten Welt sich zeigen können oder sollen oder wie sie raus sollen, um Nähe, Liebe und Geborgenheit finden zu können. Welchen Rat würdest du einem Mann geben, der unsicher ist, in diese verhärtete Welt rauszugehen?
Also erstmal, dass diese Wahrnehmung, die der Mann hat, wahrscheinlich nicht der Realität entspricht unbedingt, weil unsere Ängste uns so dermaßen überlastet haben für so viele Jahre, dass wir die Realität ja gar nicht mehr sehen. Und das heißt, um da irgendwie durchzukommen und irgendwie zu ertasten, was ist denn wirklich da draußen, dann braucht es auch hier einfach Bewegung, Mut rauszugehen, Kommunikation. Mut dazu, im Körper zu sein, alles zu fühlen, alles zu riskieren, auch um sich zu erlauben, den Horizont zu erweitern. Und was ganz arg wichtig ist, weil wir es halt eventuell aus unserer eigenen Grundenergie nicht schaffen, ist, ey, sucht euch Hilfe. Sucht euch Hilfe. Lesen, Dokumentation, Coaches, Bodyworker, alles Mögliche. Aber ja, ich glaube, wir wissen alle, ne? Die Frage nach Hilfe ist hier einfach wichtig, weil gerade wenn wir eingeschüchtert und Angst haben, eingeschüchtert sind und Angst haben, dann brauchen wir jemanden, der uns die Hand hält. Und da auch wieder, ich würde wahrscheinlich zu Männern und Frauen das Gleiche sagen, ja, aber lass dich an die Hand nehmen, geh da raus, trau dich und guck, wo wir jetzt stehen. Und wenn du so unglücklich bist, dass du sagst, hey, es geht so nicht weiter, also schlimmer kann es ja nicht werden, dann kann es eigentlich nur besser werden.
Und hier schreibt noch jemand im Chat, und dass die Männer sich auch so zeigen dürfen, wie sie wirklich sind, nicht so, wie sie denken, sein zu müssen.
Ganz
Sehr
genau.
schön.
Neue Horizonte, neue Perspektiven und die Dinge anders machen, als wir es uns bis jetzt getraut haben.
Gut, Michael, jetzt hast du gerade so gesagt, Hilfe gibt es und man soll sich doch bitte auch bei der Hand nehmen lassen. Wenn jetzt jemand die Hand ausstreckt und nach deiner greifen möchte, wo finden dich die Menschen?
Ganz einfach unter www.michaelheidenreich.de. Genau. Und oder Instagram unter dem gleichen Namen, michaelheidenreich.de.
Ich werde natürlich deine Seite und auch deinen Instagram-Account in den Shownotes verlinken.
Vielen
Und
Dank.
sollten die Leute direkt zu dir kommen wollen, du bist aus Deutschland, aus Baden-Württemberg, haben wir gesagt. Das heißt, ihr findet ihn in dieser Gegend. Und ich denke mal, wenn ihr mit ihm in Kontakt seid, könnt ihr auch herausfinden, wo genau und wo er vielleicht auch sogar bereit ist, euch entgegenzukommen, falls ihr die entsprechenden Räumlichkeiten habt. Er hat auch gesagt, liebe Hörerinnen, Hörer, Hörer aus Österreich, wenn ihr hier eine Location für ihn habt und sagt, Michael, komm doch mal auf so ein extra langes Wochenende und zeig uns deinen Weg, knall unsere Rüstungen weg, ja, streiche uns über den Körper und halt meine Hand. Und ich meine das jetzt nicht, ich meine das wirklich ehrlich. Und ich selbst bin durch streichweiche Prozesse damals in meinem Tantra-Retreat, durch verschiedene Frauen, die dort waren. Und ich gehe auch selber regelmäßig immer wieder mit mir in Verbindung und heul mir die Seele aus dem Leib. Ich weiß, was es bedeutet, wenn da jemand ist, der dir einfach nur mal kurz deine Hand nimmt oder dir mal auf die Schulter die spüren lässt, ich bin da. Oder auch beim Fußgelenk dich jemand nimmt und du spürst einfach, okay, da ist jemand, während ich mir gerade die Seele aus dem Leib heule. Ich weiß echt, was das für einen Wert hat. Liebe Österreicher, wenn ihr was planen wollt und ihr sagt, ihr sucht noch einen sehr fühligen Mann, der mit Männern und Frauen gleichermaßen großartig arbeiten kann. Hey, holt euch Michael mit ins Boot. Ich kann mich für ihn definitiv von ganzem Herzen aussprechen. Ich folge ihm, glaube ich, auf Instagram. Da hatte Viking Tantra gerade mal 200 Follower oder sowas. Habe ich ihm schon gefolgt. Und jetzt sind wir Jahre später und ich liebe seinen Content. Und wenn wieder mal eine Nachricht von ihm aufploppt, freue ich mich, weil das immer Wert hat.
Vielen Dank. Ebenso.
Ich bedanke mich wirklich, dass du hier warst. Bedanke mich bei meinen Podcast-Clan-Mitgliedern, die heute wieder zahlreich erschienen sind und im Chat uns quasi mit ihren Kommentaren und Fragen auf den Zehenspitzen gehalten haben. Und bei euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet mich doch mit 5 Daumen, 5 Sternen, 5 was auch immer. Swipe mich rechts auf Tinder und Bumble, denn dann habe ich vielleicht auch mal wieder ein Match. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex.
Yeah.